Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Mein heutiger Gast im Care in Action Podcast ist Omar Khir Al-Anam. Ich freue mich sehr. Omar, herzlich willkommen bei Care.
Danke, danke für die Einladung.
Wie immer bei unserem Podcast stelle ich auch unseren heutigen Gast kurz vor. Omar wurde am 13. Mai 1991 in einem Vorort von Damaskus geboren. Aufgrund des Krieges in Syrien musste er als junger Mann sein Studium abbrechen und seine Heimat verlassen. Im November 2014, nach 2 Jahren Flucht, kam er schließlich in Österreich an und lebt heute in Graz. Im Oktober 2017 hat er den 3. Platz bei den österreichischen Poetry Slam Meisterschaften gewonnen. Er schreibt Lyrik und Prosa. Seine Texte wurden in Magazinen und auch im Internet veröffentlicht. Die Themen seiner Texte sind Liebe, Exil, Revolution, Flucht, Ausgrenzung, Heimat, Hoffnung und Identität. Sein erstes Buch erschien 2018 unter dem Titel Danke, wie Österreich meine Heimat wurde. Danach sind noch 2 Bücher erschienen, über die wir dann auch sprechen werden. Ich sage das zweite Buch auch gerne. Feig, faul und frauenfeindlich. Was an euren Vorurteilen stimmt und was nicht. Und schließlich das letzte Buch, das dritte Buch bisher. Sissi, Sex und Semmelknödel. Ein Araber ergründet die österreichische Seele. Ich habe es ihm schon, wie wir uns kurz kennengelernt haben, erzählt. Ich habe das wirklich genossen, diese 3 Bücher zu lesen. Sie sind einerseits wahrhaftig, andererseits sehr humorvoll und sie ziehen einen total in das Thema hinein. Also man hat wirklich den Eindruck, dass man den Autor ein kleines bisschen kennt, wenn man die Bücher gelesen hat. Ich nehme an, das ist Absicht und du sagst ja, du wolltest schon immer Autor werden und schreiben. Das hat dich ja dein ganzes Leben und auch deine ganze Jugend begleitet, oder?
Schon, auf jeden Fall. Also ich finde sehr schön, dass du das gesagt hast, dass irgendwie man glaubt, dass man mich hat kennt irgendwie. Das erlebe ich immer wieder und deshalb, wenn ich auf Leute treffe, die ich durch meine Bücher begegnet habe, dann sind wir gleich per Du. Dass sie sprechen mit mir per Du an, weil sie haben das Gefühl, sie kennen mich und das, das ist richtig schön. Und das ist mein Zugang. Also ich schaffe diesen persönlichen Zugang, um diese sehr schwierige, heikle Themen zu thematisieren. Mit einem persönlichen Zugang, aber mit viel Humor auch. Und das schafft auf also eine ganz andere Ebene, um damit ich das überhaupt vermittle, was ich sagen will, sozusagen. Also meine Vision, mit der ich halt unterwegs bin. Ich habe immer geschrieben, beziehungsweise habe mit 16 irgendwie begann das, weil ich irgendwie mit einem Lehrer bei einer Lesung war, weil ich hoffte, durch die Freundschaft mit dem Lehrer bessere Noten zu bekommen. Und dann waren wir dort, ich erinnere mich ganz genau, es war wirklich eine sehr, sehr kleine Lesung. Also in dem Vorort vor Damaskus, wo ich lebte, ein paar Sessel, ein paar Leute und der Mann stand vorne und hat Liebesgedichte vorgetragen. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert, vor allem in diesem Alter, da war ich gerade 16. Und da war diese Suche nach der Liebe, nach Verliebtsein, nach diese Neugier, nach diesem Gefühl. Wie ist das? Vor allem, weil wir in der ganzen Schule nur Burschen waren, weil wir doch getrennt waren in den Schulen. Also Schulen nur für Burschen, Schulen nur für Mädchen. Das heißt, auch der Zugang zu den Mädels irgendwie schwer war damals. Und ich suchte das in dem Gedicht. Und da schrieb ich halt Liebesgedichte, in dem ich halt mir irgendwelche Figuren vorgestellt habe, in die ich mich verliebt habe. Und ich hatte mit denen irgendwie gelitten, weil zu Liebe gehört immer Schmerzen. Und es war immer wichtig, dass ich den Schmerzen
das
erlebe.
Das war dir schon mit 16 klar, dass zu Liebe auch Schmerzen gehören?
Schon irgendwie. Weil ich damals davor Khalil Gibran gelesen habe. Und er schreibt sehr viel darüber. Und das hat das mich stimmt. irgendwie sehr fasziniert, dass ich auch in dieser Zeit ihn als Vorbild hatte und so, dass ich halt ihn nachgemacht habe in diesen Texten, die ich damals geschrieben habe.
Und stimmt das, weil ich spreche selbst kein Arabisch, aber das habe ich oft gelesen und gehört und ich habe auch Gibran gelesen, dass die arabische Sprache also da ein riesiges, was heißt Sortiment an Worten, aber sehr blumig ist, sehr ausdrucksstark, also viel stärker die Dinge in Worte kleidet, als das zum Beispiel auf Deutsch möglich wäre. Ist das so? Das ist eine besonders poetische Sprache.
Schon, auf jeden Fall hat man viel mehr Möglichkeiten, auch mit der Sprache zu spielen, sich auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie auszudrucken.
Und wie ist das jetzt, wenn ich das fragen darf, gleich zu Beginn, wenn man eben aus einer sehr poetischen Sprache kommt, wie dem Arabischen, wenn man dann in einer komplett anderen Fremdsprache Autor wird? Fehlt einem da nicht etwas? Oder wie hast du dir das angeeignet, dass du das, was du sagen willst, dann auch in einer komplett neuen Sprache sagen kannst? Das bewundere ich sehr, weil ich muss auch in anderen Sprachen arbeiten und kommunizieren. Und ich kann mir das ganz schwer vorstellen, wie man das künstlerisch schafft.
Also für mich ist eher mehr eine Ergänzung, weil, also jetzt wie ich mit der Sprache, die Betonung, wie ich die Sätze aufbaue, wie ich mich ausdrücke in dieser fremden Sprache, die zu meiner geworden ist, mehr oder weniger, doch schon, ist die Sprache, mit der ich halt irgendwie schreibe. Ich gehe halt anders um als ein Mensch, der mit dieser Sprache geboren und aufgewachsen ist, weil ich doch die deutsche Sprache durch die arabische noch immer betrachte, weil wie habe ich überhaupt Deutsch gelernt? Mhm. Durch die arabische. Mhm. Und das ist halt für mich mittlerweile wie ein Symbol geworden, weil die sind zwei in mir und sie leben nicht nebeneinander, sondern sie ergänzen einander wirklich. Also, und das ist halt für mich wie ein Symbol geworden. Also diese einander erkennen.
Und wenn du einen Text schreibst, ich meine, die Bücher sind ja auch sehr, sehr wortstark, wenn ich das so sagen darf. Denkst du dann auf Deutsch oder in Arabisch? Denkst du dir in Arabisch, was ungefähr möchte ich schreiben und dann kommt es auf Deutsch oder denkst du es gleich von Haus aus auf Deutsch?
Mittlerweile schon, also gleich auf Deutsch, passiert immer wieder, wo ich halt dann sich mischt. Also diese Ebenen. Und das ist mir nicht immer bewusst sozusagen. Das passiert irgendwie sehr schnell, weil ja, also die deutsche Sprache ist in meinem Alltag so integriert, dass ich halt mehr Deutsch verwende und spreche und höre als Arabisch in meinem normalen Alltag sozusagen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich mittlerweile manchmal halt besser mich halt ausdrücken kann auf Deutsch als auf Arabisch. Ich glaube, hat das mit der Stimme zu tun im Sinne von, ich durfte erst das schreiben, was ich schreiben wollte, als ich auf Deutsch schrieb und nicht auf Arabisch. Ja, also weil damals waren andere Bedingungen. Dort durfte man nicht wirklich schreiben. Und so.
Auch keine Liebesgedichte?
Doch, eben. Das ist halt lustig, weil das erste Kapitel in meinem neuesten Buch, übrigens mein neuestes Buch ist nicht Sisi, sondern Feig von Frauenfeindlich. Und das erste Kapitel heißt, überhaupt kein Problem, das heißt das erste Kapitel Liebesgedichte. Weil ich habe mir immer gefragt, ja, es gibt so viele Liebesgedichte, auch im Gesang sozusagen, also Lieder. Und das ist immer Habib und die Liebe und diese Kitschige, was eher super schön ist.
Ja.
Aber eigentlich, das ist auch halt ein Grund, dass wir nicht über was anderes schreiben durften. Und da kommt wo ich halt eine Begegnung erwähne hier in Österreich mit einem Verein, der irgendwie arabischer Verein, nennt sich arabische, österreichische Kulturverein oder so, und Treffen mit dem Obmann, und da sagte zu mir, nachdem wir geplaudert haben etc., sie wollen mich halt zu einer Lesung einladen, dann zum Schluss sagte, ja, aber zwei Sachen reden wir nicht darüber, oder lassen wir besser. Und ich habe ihn gefragt, ja, was? Und er hat gemeint, Religion und Politik. Ich habe gesagt, ja, was soll ich schreiben? Und er meinte, Liebesgedicht.
Das habe ich so noch nicht gehört. Also das heißt, der Grund, warum es gar so viele Liebesgedichte gibt, ist auch einer, dass man halt sehr schwierig über andere Dinge sich ausdrücken darf.
Ja, vor allem in Liedern, Gesang, da waren dann die Texte gingen nur mehr in diese Richtung, weil doch durch die Diktatoren das ganze System und dann das alles überwacht
und war. Und findet man da nicht auch eine eigene Sprache in den Liebesgedichten, wo man durchaus andere Botschaften hineinpackt?
Auf jeden Fall. Und da gibt's diesen Begriff zum Beispiel, das im Arabischen gibt's, aber im Deutsch finde ich nicht, Majaz. Majaz sagt auf Arabisch, indem man eben Liebesgedichte schreibt, aber indem er was ganz anderes meint. Und muss man diesen Stil annehmen oder sich diesem Stil widmen, weil man nicht offen einfach sagen kann. Vielleicht kommt auch die arabische, diese blumige, dass ich immer eine andere Möglichkeit suche.
So eine Art kodierte Ausdrucksform in Wirklichkeit.
Ja, ja. Und hier auf Deutsch brauche ich nicht, auch wenn ich jetzt immer Bilder verwende und meine buddhistische Sprache behalte etc., aber ich gehe mit der Sprache anders um.
Würdest du sagen, dass, weil du ja aufgewachsen bist in einer Gesellschaft, in der man sich nicht frei äußern darf oder kann oder nur in einem eingeschränkten Maß, fällt dir das jetzt ganz speziell auf, dass das in anderen Ländern nicht so ist? Ist das etwas, was man sich denkt, ganz anders, das ist wirklich angenehm, oder ist das was, wie geht man damit um?
Schon, auf jeden Fall. Deshalb, ich schätze die gewisse Freiheit hier, die gewisse, die man hat. Also das, was ich auch, ein Thema, mit dem ich auch unterwegs bin, auch wenn ich in Schulen bin, dass ich versuche auch den Jugendlichen das zu vermitteln, im Sinne von, das, was ihr wisst, ist nicht selbstverständlich. Das ist eine ständige Arbeit. Wenn wir jetzt reden, 70 Jahre Frieden und was noch immer, und wir betrachten uns jetzt, wo es wir sind, und wenn wir glauben, wir sind schon angekommen, wir sind am Gipfel, das ist halt das Falsche, weil so eine Gesellschaft, so eine Stimmung, so ein System, da braucht ständig und immer und immer und immer wieder Arbeit. Und ich weiß das zu schätzen viel mehr als diejenigen, die hier geboren sind, weil ich weiß, wie das anders sein könnte.
Das ist ganz bestimmt so. Und ich glaube auch, dass wir uns an vieles viel zu sehr gewöhnt haben und auch gern vergessen, bei aller Kritik, die man natürlich an Institutionen wie der Europäischen Union haben kann. Aber das ist ein Riesenfriedensprojekt und niemand von unseren Vorfahren in Europa hat so eine lange Friedenszeit in Europa erleben dürfen, wie das wir Westeuropäer, über die Balkankriege sind. Die werden jetzt gerne vergessen, aber die sind Srebrenica, ist 30 Jahre, ist einer der schrecklichsten, kriegsverbrecherischsten Orte, die ich je in meinem Leben besucht habe. Also wir haben da durchaus schwere Schatten, auch auf unserer 70-jährigen europäischen Geschichte. Aber für viele Länder in Europa war das wirklich eine friedliche Zeit. Und gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und diesen enorm langen Krieg, der immer noch in ihrer Heimat in Syrien passiert, tue ich mir auch schwer, davon zu reden, wie friedlich es nicht in Europa ist, weil wir haben eine steigende Anzahl an Kriegen direkt vor unserer Haustüre. Stimmt?
Sicher, sicher. Und das, was ich meine, es ist das nicht selbstverständlich, dass diese dafür immer tun und dass man auch über diese Seiten oder diese Scharten zu sprechen und da sollen Europäerinnen und Europäer sich mit ihrer auch eigenen Geschichte beschäftigen. 30 Jahre her, diese Kriege etc., was das für uns bedeutet hat, dass eben diese Arbeit von Generation zu Generation weitergemacht wird, weil ich bin auch der Meinung, weil so mit 20 oder was noch immer ging ich auf der Straße in Damaskus mit diesem idealen Vorstellungen, ich will die Welt verändern, weil man hat sich für eine Veränderung eingesetzt, man ging auf der Straße, man hat gesungen und getanzt, so unglaublich friedlich, man hat geglaubt, ich verändere die Welt. Und heute weiß ich, dass ich die Welt nicht verändern kann, aber vielleicht eine Welt oder mehrere, indem ich mich eben für das einsetze, für den Frieden. Und das ist halt die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Das erwarte ich nicht nur von einem Politiker oder Bundespräsident, Bundeskanzler oder was noch immer. Das kann ich nicht auf andere schieben, sondern ich muss mit dem anfangen, weil das geht in der ersten Linie um mich. Also, und jeder soll sich dafür einsetzen, dass eben so weitergeht. Und ich sehe auch wieder die Rolle der Europäischen Union eigentlich auch führend in der Welt mit dieser Botschaft, dieser Friedenbotschaft, was man schon angefangen hat, egal wie man dazwischen irgendwie abgebogen hat, Politiker irgendwie ihre persönliche Agenda mitgemischt haben, was noch immer. Ich muss auch das schon wahrnehmen, die Fehler, die gemacht wurden, aber nicht um zu sagen, na, wir haben gescheitert, das war nicht gut, sondern um davon zu lernen und doch
etwas
besser zu machen, weil die Idee an sich, die ursprüngliche, ist eben ein Friedenprojekt.
Genau, und das, was Sie angesprochen haben, dass jeder bei sich selbst anfangen soll und dass man sehr schnell lernt, dass man nicht die ganze Welt verändern kann, aber man kann durchaus etwas beitragen mit dem, wie man selbst ist und was man tut. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum ich die Arbeit tue, die ich seit 30 Jahren mache, weil ich habe sehr schnell gelernt, dass man kann die Welt nicht retten, man kann einzelne Menschen durchaus den Unterschied machen. Und es ist sehr wohl entscheidend, wie sich jeder Einzelne verhält fürs große Ganze. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Und ich finde das ganz großartig, dass Sie sich auch mit unseren Jugendlichen da so engagieren. Wie reagieren die drauf, wenn Sie ihnen das so erzählen?
Sie sind voll dabei. Ich liebe meine Arbeit mit den Jugendlichen. Und deshalb suche ich immer mehr nach Stärkung, nach Möglichkeiten, dass ich diese Arbeit noch größer führe. Weil ich merke und ich sehe, was das für sie bedeutet, weil ich schaffe auch für sie einen neuen Zugang im Sinne von, ich bin nicht der Gelehrte oder der Lehrer jetzt, der kommt und ihnen erklärt oder, weißt du, ich bin, also das, was das gesagt über mich immer und meine Bücher, das, was ich mache, das macht mich angreifbar, weil das so persönlich etc., aber eben angreifbar.
Im positiven Sinn.
Im positiven
Sinn. Es hat auch einen positiven Sinn.
Eben, also ja. Angreifer. Mhm. Und das merke ich eben mit meiner Arbeit mit Jugendlichen, weil da bin, da schaffe ich halt diese Ebene, der coole Typ, nicht der Lehrer, nicht der, aber doch irgendwie, wenn beginnt zu reden und ganz, ganz leise, dass sie alle da sind, dass sie alle dann so gefangen sind, dass sie sich äußern, dass sie dann, da schaffen wir diesen gesicherten Raum, dass wir eben austauschen und diskutieren, verschiedene Methoden, die ich dabei einsetze natürlich. Und das ist unglaublich schön, weil wenn ich später, und das ist, bezieht sich auf ganz Österreich, meine Arbeit mit den Jugendlichen, und wenn ich später irgendwie zufällig auf Jugendlichen getroffen habe, bei denen ich vor 2-3 Jahren war, oder welche, die mich kontaktieren, nachdem ich mehrere Monate bei ihnen war, weil sie mir eine Rückmeldung geben, die unglaublich berührend ist, dann weiß ich und sage ich, meine Arbeit ist wichtig und ich weiß, warum ich die tue, weil ich auch dadurch Menschen erreiche, die auch eben beginnen anders zu reflektieren, beziehungsweise vielleicht hat ihnen nur eine Inspiration gefehlt und oft ist die Inspiration auch eine Begegnung und die versuche ich auch zu schaffen.
Praktische Erfahrung einfach und wenn man sich dann kennenlernt, dann sieht die Welt sowieso ganz anders aus. Haben Sie, was sind Ihre Pläne als Autor?
Ja, also zum Beispiel diese Woche das ist auch ein Grund, warum ich in Wien bin, habe ein Gespräch mit meinem Verlag wegen den neuen Projekten. Ich arbeite aber in einem Kinderbuch. Das liebe ich. Ich liebe die Geschichte. Früher dachte ich, ich schreibe nicht Kinderbücher, weil das schien mir so unglaublich schwierig und zu umgänglich irgendwie oder nicht zugänglich. Und jetzt durch meinen Sohn, das ist halt. Und die Geschichte liebe ich, weil es geht um zwei Figuren. Da sind auch Wortspiele drinnen, auch gut irgendwie. Und da sind zwei Figuren. Eine, die hat normal sein, die anders ist, aber normal sein will. Und die andere, die normal wie die anderen und anders sein will, so zwischen einer Ameise und einem Kind. Und das soll eben, das will ich halt rausbringen, ein Bilderbuch sozusagen. Aber ich sehe mich nicht nur als Schreiber. Also das heißt, nur zu schreiben, das ist mir zu wenig. Also das bin ich nicht nur. Was zu mir gehört, auch als Autor, als Künstler, meine Arbeit mit Menschen, die ich auch organisierter machen will, sozusagen, dass ich mehr Leute erreiche. Das ist halt, ich habe eine Vision und die, mit der ich halt unterwegs bin. Und die nennt sich auch Bukra Ahla in meiner Muttersprache. Morgen ist schöner. Und ich sage bewusst, morgen ist schöner, auch wenn das grammatikalisch falsch wäre. Aber das ist eine Vision, das ist auf zwei Ebenen, Ebene ich und Ebene wir.
Und dieses Morgen ist schöner, das haben Sie auch aus einer, da war doch eine Beerdigung von einem Freund in Syrien, wo der Vater das gesagt hat an dessen Grab, wo Sie, wenn ich es richtig mich erinnere, das in dem Moment gar nicht verstanden haben, wie der Vater in dieser wirklich Stunde, das, man stellt sich vor, massivsten Schmerzes, das am Grab seines Sohnes sagt und das ist dann irgendwie so ein Leitmotiv fast für Sie geworden, oder?
Eben, wo der Mann eben seinen Sohn verloren hat, sein Kind. Und er sagt eben beim Begräbnis seines Kindes, morgen ist schöner, also grachler. Und damals war ich nur wütend auf alles um mich herum. Also, ja, das war unbeschreiblich fürchterlich, die Situation damals. Diese Menge an Gewalt. Und ja, also die ist halt zu einer Vision bei mir geworden mit der Zeit eben. Und die versuche ich eben zu vermitteln. Also das ist meine Kunst sozusagen. Ich sehe mich nicht nur als Schreiber. Ich suche Zugang zu den Leuten. Ich stehe oft auf der Bühne, mache mein Programm. Ich mache Kabarett auch. Ich kann sehr lustig sein.
Ja. Also sehr vielseitig und Schreiben ist eines der Dinge, die Sie tun.
Eben.
Weil bis jetzt, also in diesen drei Büchern, schreiben Sie doch über Dinge, die Sie selbst auch erlebt haben, richtig?
Ja, aber das ist kein autobiografisch mehr. Also das erste Buch ist autobiografisch, das heißt.
Ja. Da haben Sie die Personen, die Ihnen wirklich
Genau, das liegt auch biografisch, alles, was ich erzählt habe. Mhm. Die anderen zwei Bücher, also Sisi und Fai, das sind natürlich meine Betrachtungen etc., aber sind Interviews, sind Recherche, viele Geschichten, die ich gesammelt habe. Mhm. Dann habe ich meine Geschichten gebaut. Mhm. Daher ist auch ein literarischer Werk und das ist nicht nur ein Sachbuch, weil das sind Erzählungen, das die eben also
auf ihren Betrachtungen als Araber, der jetzt in Österreich lebt, beruhen.
Genau, weil das ist auch irgendwie die stärkste Figur in mir, die Erzählerfigur, die ich geerbt habe, einfach weil ich in einer Erzählkultur aufgewachsen bin. Der Großvater war der größte Erzähler. Also das ist halt, und ich versuche, das ist mein Zugang, weil das, was mein Opa immer mit mir gemacht hat, durch die Geschichte, er wollte immer was sagen, auch wenn ich damals nicht richtig verstanden habe. Irgendwann konnte ich mich aber an die Geschichte zurückerinnern und ich konnte was mitnehmen für meine Situation. Und ich versuche, durch Geschichte meine Gedanken zugänglich zu machen. Vielleicht diese umgängliche, schwierige, komplizierte etc. etc. Einfach durch Figuren, durch echte Leben, durch Geschichten aus meinem Leben, auch wenn ich die Geschichte gebaut habe.
Und Sie setzen sich gleichzeitig mit Dingen auseinander, die Sie halt in einer, ich will gar nicht sagen fremden Kultur, weil so natürlich gibt es Unterschiede, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich würde jetzt gar nicht meinen, dass man sich so gar nicht zurechtfinden kann als Syrer in Österreich oder als Österreicherin in Syrien oder in Jordanien. Also das ist schon, wir sind letztendlich alles Menschen und wir machen die Dinge nicht so unähnlich. Auch wenn wir das sehr gerne betonen, wie groß die Unterschiede sind. Also ich finde, je besser man sich kennt, desto kleiner werden die Unterschiede. Und Sie haben immer so ein augenzwinkerndes, einen augenzwinkernden Blick auf das, worauf viele bei uns so wahnsinnig stolz sind, die sogenannte österreichische Kultur. Und wenn Sie mich jetzt als Österreicherin fragen oder als Wienerin, was das genau ist, da wird jeder Ihnen was anderes erzählen, was das denn eigentlich ausmacht. Und ich glaube, das betont man auch besonders stark, wenn man mit jemandem zu tun hat, der halt nicht von hier ist. Weil ansonsten kenne ich jetzt wenig Österreicherinnen und Österreicher, die ständig ihre eigene Kultur so vor sich hertragen. Wie wir das begonnen haben, in den letzten Jahren auch durchaus politisch negativ zu nützen. Ich muss ehrlich sagen, Omar, ich habe dich nicht eingeladen als Flüchtling, sondern als Autor. Ich möchte das wirklich voranstellen, deshalb reden wir auch so lange über die Texte, weil es war nicht meine Intention, zu schauen, und es dreht sich ja viel, ich habe mir auch viele Interviews in YouTube angeschaut, es dreht sich ja eigentlich alles darum, wenn ich es jetzt pointiert sage, und ich meine es nicht böse, aber du bist so der Paradeflüchtling, der in einem Jahr gekommen ist, wo in der EU dann alle Kopf gestanden sind, 2015, darüber reden wir bis heute, dass wir das nicht mehr wollen. Und eins deiner, du hast viele wirklich starke Zitate, aber wie du da auch in dem Poetry Slam sagst, also ich bin derjenige, den sie alle kennen, das hält uns ja den Spiegel schon ganz schön brutal vor, und das verdienen wir auch, weil wir wirklich einen unmöglichen Umgang mit dem ganzen Thema begonnen haben. Und CARE ist ja die Organisation, die weltweit sich generell für nicht nur für Leute, die in Not und in furchtbaren Situationen leben, aber ganz generell sich für Flüchtlinge wahnsinnig einsetzt. Und aber auch dafür, dass wir, wenn wir darüber sprechen, ordentlich darüber reden. Und du bist ja einer derjenigen Menschen, die wirklich das, was heißt Glück hatten, die es auch geschafft haben, überhaupt international unterwegs zu sein. Weil wenn wir heute sagen, wir haben 80 Millionen Flüchtlinge weltweit, dann klingt das für viele Menschen so, da sind 80 Millionen unterwegs und alle wollen zu uns kommen. Das stimmt überhaupt nicht. Der Anteil derer, die wirklich eine Landesgrenze überschreiten können, ist so gering, dass wir uns davor in gar keiner Weise fürchten brauchen. Und ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich manchmal, eigentlich oft, wenn dann darüber geredet wird, na so wie 2015, das wollen wir nicht mehr in Europa. Was denkst du dir, wenn du das hörst?
Ich versuche für mich, ehrlich gesagt, immer einen anderen neutralen Zugang zu schaffen zur ganzen Debatte. Ich will nicht aus der Opferperspektive das betrachten. Auf allen Ebenen, auch wenn ich jetzt über Diskriminierung, über negative Erfahrungen, die ich erlebte oder erleben würde oder erlebe, oder über sowas, ich versuche halt, ja, neutraler Zugang. Im Sinne von, das, was ich mache, auch durch meine Arbeit, ich spreche auch mit Leuten über ihre Ängste. Weil nur so kann ich diese Ängste wegnehmen, indem ich die verstehe. Und das ist die Politik, die eigentlich fehlt. Und da müssen wir als Künstler oder Literaten oder Autoren oder Schriftsteller irgendwie das tun durch unsere Kunst. Weil ich auch in meinem ersten Buch gebe auch Beispiele von Flüchtlingsbewegungen, wo ich damals in Syrien war und die waren durch Syrien und wie mit denen umgegangen wurde. Also der Irakkrieg zum Beispiel, Libanon, wo viele Iraker 2003, wo die Hilfsbereitschaft so unglaublich groß und die waren unsere gleichen, also die gleiche Sprache, die gleiche teilweise Religion, etc.
Auch die Nachbarn quasi.
Die Nachbarn. Und die Bereitschaft war so groß, aber das ist halt gehört zu jeder Flüchtlingsbewegung, dass halt die erste Hilfsbereitschaft so groß ist und dann wird
weniger,
dann kommen die negativen Seiten, dann werden die verantwortlich gemacht, warum die Preise jetzt in die Höhe gestoßen sind.
Das sehen wir jetzt auch gerade in der aktuellen Ukraine-Krise.
Das ist so, ja, bedank dich bei den Irakern, weil die hat mit viel Geld ins Land gekommen und dann haben sie auf einmal die Syrer von ihnen viel mehr verlangt für Miete, für Essen, für und dadurch sind die Preise gestiegen. Und dann sind die Iraker, die schuld waren und nicht die Syrer, diejenigen Syrer, die eben diese Iraker ausgenutzt haben. Und so versuche ich eben da auch zu betrachten im Sinne von, Leute haben Angst, warum 2015, 14, dann sprechen sie von diesen Bildern, sehr viele junge arabische aussehende Männer, was noch immer, Männer hauptsächlich auf dem Weg nach Europa, diese Massen von Menschen, man hat das Gefühl, boah, die kommen, die werden uns wegfressen, oder dieses Bild, was hat versucht damals zu vermitteln bei den Leuten. Und ich sage jetzt zum Beispiel, stell dir vor, wenn jetzt russische Soldaten verweigern würden den Befehl von Putin, weil sie nicht auf Ukraine schießen wollen, weil sie nicht dem Befehl des Diktators
folgen wollen.
Folgen
gibt's
wollen.
Ja auch einige.
Und dann fliehen sie. Und kommen zu uns. Wie wäre unser Zugang zu ihnen? Die wären für uns Helden und Heldinnen. Wir werden sie feiern. Die sind diejenigen, die sich
gewehrt haben.
Und wir waren auch das Gleiche, weil wir auch junge Männer in den Krieg geschickt werden. Wir mussten kämpfen. Und wir wollten nicht. Wir wollten nicht den Befehl des Diktators, auch wo in Syrien damals, befolgen. Wobei man passt super dazu, wenn man sagt, dass eine Milizen, zum Beispiel syrische Milizen, die jetzt auch mit russischen Truppen in der Ukraine kämpfen, die von Assad geschickt wurden. Also es ist das gleiche Denken. Und das beantwortet die Frage, warum so viele junge Männer damals hauptsächlich geflüchtet sind oder hierher gekommen sind. Weil sie wollten nicht ein Teil dieser Gewalt sein. Man muss darüber reden, man muss über die Ängste der Leute irgendwie sprechen, aber wir brauchen einen auch neuen Zugang. Jetzt, wenn ich mit Menschen rede, die ihre Ängste, was das für Europa bedeutet, was das für die Gesellschaft in 20 Jahren etc. Und das schafft auch Probleme, das muss ich auch ganz ehrlich und ganz offen reden. Diese Bewegung, das schafft auch Probleme für die Gesellschaft. Wir müssen aber eben gleich das irgendwie, ja,
konstruktiv
mit dem beschäftigen.
Es hilft uns nichts, wenn wir das Problem erörtern. Eben. Wir müssen irgendetwas daraus machen.
Eben. Und nicht schönreden und alles unter dem Teppich kehren, aber auch eben brauchen wir einen friedlichen Zugang, worum es geht. Ich habe die Tür geöffnet, ich habe die Leute aufgenommen, jetzt brauche ich eben die nächste Schritt, dass ich schaue, okay, wie sorge ich für Frieden, was tue ich da, etc., etc., etc. Und ganz ehrlich, ich muss immer zwischen zwei Ebenen unterscheiden, die gesellschaftliche und politische Ebene. Was in der Politik passiert, bleibt und ist Politik, ganz ehrlich, weil jetzt derjenige, der gesagt hat, jetzt machen wir auf und holen wir die Leute ein paar Tage zuvor, auf keinen Fall Kinder aus Moria. Dann sage ich, das ist Politik. Das will ich nichts dazu sagen, ich bin kein Politiker. Aber auf gesellschaftlicher Ebene hat auch unglaublich, und die ich auch erlebt habe, und das muss man nicht vergessen, sehr viel auch Hilfsbereitschaft gegeben. Und das muss man auch wahrnehmen. Und ja, eigentlich, weil sind auch diejenigen, oder beziehungsweise die gleichen, die auch jetzt viel viel helfen bei der Ukraine-Krise etc. etc.
Ich würde sogar sagen, weil ich bin ja schon, ich habe nie was anderes gemacht als bei zwei Organisationen gearbeitet. Und ich würde sogar sagen, das ist der normale menschliche Reflex, wenn etwas passiert, will man helfen. Das ist jetzt nicht für jeden wahr, aber für viele, für die Mehrheit, für die große Mehrheit der Menschen. Wenn was Schlimmes passiert, also es ist ein Erdbeben, ein Kriegsausbruch, whatever, dass wirklich die Mehrheit der Menschen sagt, was kann ich tun? Wir wollen die Situation verbessern. Also ich glaube da nicht naiv zu sein. Das ist das, was ich eigentlich weltweit sehe. Weil auch immer, wenn etwas passiert woanders, sind die in der Nachbarschaft die am ersten helfen. Und die Leute, die vor Ort sind, die warten auch nicht auf Hilfsorganisationen, dass die kommen. Weil die Leute vor Ort müssen ja sofort mit der Situation umgehen. Ja? Was denn in der Folge daraus wird, da lassen weite Teile der Gesellschaft dann auch aus. Da lässt die Politik auch die Menschen, die sehr engagiert sind, alleine.
Sicher.
Und hilft ihnen nicht. Und
sie brauchen ganz wenig.
Und bestärkt sie nicht, weil das könnte man ja eigentlich bestärken, weil worüber wir da jetzt die ganzen letzten 10 Minuten sprechen und was sie auch in den Schulen betreiben, ist ja eigentlich Integrationsarbeit par excellence, oder? Und wenn man sagt, da muss man sich halt integrieren, es ist schwierig, finde ich. Also das tue ich mir schwer in meiner eigenen Gesellschaft. Was heißt das? Das ist ja nichts, was ich allein tun kann oder das ist ja nichts, was ich jemand, der zu uns kommt, sagen kann, ja, dann integriere dich mal. Und ich selber habe sehr viel in anderen, auch aufgrund meiner Arbeit und auch meines Studiums, im Ausland studiert. Und wenn da einer zu mir gesagt hätte, na, dann musst du dich halt integrieren. Ja, das ist mir eh klar, aber das ist leicht gesagt und schwer getan, weil das kann man nicht alleine machen, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist halt das die Sache. Also ich sage, ich mag das Wort nicht Integration, weil es wird die ganze Zeit über Integration geredet, aber wird nicht definiert, was Integration bedeutet. Wann bin ich integriert? Ja. Und von wem? Also wer gibt diese Bescheid? Von wo bekomme ich diese Bestätigung? Und was ist die Belohnung? Das ist auch, also da bin ich halt am Ende der super integrierte Syrer oder der super Deutsch spricht für einen Syrer oder ja. Die Leute müssen schon geholfen werden. Andere Ebene jetzt. Wenn ich sage, man muss auch das akzeptieren, im Sinne von, ich zum Beispiel das, was ich hatte in meinem letzten Buch, weil ich vor allem fand, ich stark thematisiere, dass ich sage, halt, manchmal, und es ist so, eigentlich holt uns das, wovor wir geflüchtet sind, weil wir sehr viel Ablehnung und Hass gegen andere oder mitgetragen haben und hierher gebracht haben, wo wir gegangen sind, wovor die Gesellschaft hier vielleicht Angst hat. Und dann spricht man über Integration, was noch immer, aber man weiß nicht, was man meint. Nein, ich fordere Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet nicht nur, das zu unterstützen, was ich für richtig erachte, sondern auch, wenn ich das als nicht gut oder falsch behalte, also
finde,
solange das unsere Sicherheit, unsere Wohlbefinden nicht gefährdet. Aber was heißt das so, integriere dich? Ich bin der Meinung, dass wir uns alle in eine neue Situation integrieren sollen. Weil
ich auch.
Das ist halt, wenn wir jetzt über Österreich reden, das hat, ja, frag Österreicher, was bedeutet das? Was macht ein Österreicher aus? Weißt du, das ist halt, da gibt's gar keine Antwort. Da gibt's wirklich gar keine Antwort. Und wird nur eben über das geredet, was irgendwie fremd ist, also Integration, wird nicht definiert, was Integration heißt.
Ja, wir erwarten uns, dass das Fremde nicht mehr fremd ist und das sollen die anderen machen und nicht wir, wenn ich es jetzt verallgemeinert sage.
Ja, aber der Fremde wird erst nicht fremd, wenn ich dem Fremden Vertrauen schenke.
Genau.
Wenn ich den Fremden aufnehme.
Ja, und auch aushalte, dass jemand anders ist als ich selbst halt. Das muss man auch aushalten.
Sicher und kennenlernen. Und das ist ganz ehrlich, zwei Österreicher sind nicht gleich.
Absolut nicht.
Ganz ehrlich, also das ist teilweise, ich kenne so unglaublich viele Österreicherinnen und Österreicher, denke so, das sind komplett andere Menschen. Die haben die gleiche Staatsbürgerschaft.
Ja, genau, das ist das verbindende Element.
Und das haben wir jetzt wir beide.
Genau.
Bin ich jetzt nicht Österreicher, obwohl ich diese Staatsbürgerschaft doch habe, nur weil ich woanders geboren bin? Nein, das ist halt auch ein Gefühl. Und das kommt auch zum Beispiel in dem ersten Buch, da nannte ich Danke und dann unter wie Österreich meine Heimat wurde. Obwohl ich weiß hundertprozentig, dass es Leute in diesem Land gibt, die mich nie nie für eine Österreicher akzeptieren werden. Egal was ich mache, egal was ich tue, egal was für Leistungen ich bringe, solange ich Oma heiße, solange ich woanders geboren bin und anders ausschaue und trotzdem sage ich, wie Österreich meine Heimat wurde, weil auch das ein Gefühl, das ich mir selber in erster Linie gebe. Keiner kann das von mir wegnehmen und keiner kann mir wirklich geben. In erster Linie, das kommt von mir aus. Diese Bereitschaft, dass ich dazu gehöre, dass ich bereit bin, auch ein Teil davon zu sein. Und das bedeutet für mich, dass ich auch mitgestalten will, mitbauen will, mitentwickeln will, weil ich ein Teil davon, ich will aktiv sein.
Ein aktiver Teil der Gesellschaft einfach.
Eben. Und das für mich vielleicht eine Dimension für Integration. Also ich bin ein aktiver Teil von sehr vielen. Und worum es geht? Es geht um unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft.
Unsere Zukunft.
Unsere Kinder. Und ich bin mittlerweile eben Vater. Mhm. Er ist 3 Jahre. Also, und das sind halt, das, lustigerweise, das sind nicht nur Österreicher, die mich ausschließen, genauso Araber und Österreicher, das muss ich auch, Araber und Syrer. Ich bin
ein bisschen kritisiert worden für das erste
Buch. Ja, genau. Wie hat danke, das kommt die andere Seite jetzt, die irgendwie nur in der Opferrolle ist und hier alles hat. Das alles hier als Sündenort bezeichnet, was noch immer, die Europäer, die hat eher unrein, etc. Das gibt's auch und das muss ich eben demonstrieren. Ich muss auch laut gegen diese Stimmen sein. Auch wenn die die gleiche Herkunft wie ich haben oder Religion oder was noch immer. Nein, ich muss so laut, weil eben, ich sage, sowas auch sollte keinen Platz in unserer Gesellschaft, aber in unserer Welt haben, weil das einfach radikal ist.
Naja, und du hast ja auch richtig gesagt, es ist ja auch nicht jede Österreicher und jeder Österreicher immer einer Meinung. Das gibt's, also wir sind alle sehr unterschiedlich und das macht uns ja als Menschen aus. Und die europäische Friedensidee lebt ja eigentlich auch von der Idee, dass man wählen kann, wo man leben möchte. Und dass nicht nur der Geburtsort bestimmt, wo ich zu leben habe. Auch wenn wir Europäer bei Weitem nicht so flexibel sind wie die Menschen in Nordamerika, für die das ganz normal ist, dauernd umzuziehen, woanders hinzugehen, weil man arbeitet. Wir in Österreich sind ja nicht so, im Querschnitt nicht so begeistert davon, dass wir von Wien nach Graz ziehen zum Beispiel. Also das macht man zwar, aber es macht nicht die Mehrheit. Da gibt es durchaus Länder, die wesentlich mobiler sind. Und ich glaube auch, dass uns Europa gut tut diesbezüglich, dass wir halt über unseren eigenen schönen Tellerrand auch ein bisschen mehr hinausschauen. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist und das ist ja letztendlich auch das, was Care macht, weil wir tun ja nichts anderes als österreichische und europäische Mittel denjenigen weltweit zur Verfügung zu stellen, die sie am allerdringendsten brauchen. Das ist das, was Care macht.
Ja, Sie sind also in Europa, ich sage mal, ihr seid die echten Nomaden, nicht wir, die Araber. Deswegen, weil ich sage, der Sohn ist da, die Tochter ist da, die erste Frau ist da und das hat, und das, was ich kann, nein, das ist mal die Familie da, man geht hier in die Schule, man heiratet, man bekommt Kinder. Ich sage, ihr seid die echten Nomaden. Und das finde ich eben, das öffnet unglaublich sehr viel. Also diese das mobil zu sein, rauszukommen, mehr zu sehen.
Es befreit also einen.
Ich merke unglaublich stark bei mir, wie das für mich unglaublich bedeutet hat, weil dann das, was immer wieder kommt, dass ja, mir zum Beispiel, sie sollen halt in einer sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen sind oder sie waren immer so in einer reflektierten Familie oder, weil ich so reflektiert bin. Ich sage, nein, ich bin in einer sehr bescheidenen Familie aufgewachsen, einem sehr konservativen Ort, was Reisen, aber gemacht mit mir und bei mir und das ist unglaublich. Also das ist wirklich diese Reise, deshalb bin ich immer dankbar und wenn ich von dieser Reise jetzt so der Flüchtling, der jetzt von seiner Flucht erzählt und was noch immer, es geht nie für mich, um diese Flucht zu erzählen und wie es schwierig war und weil die Reise für mich auf eine andere Ebene unglaublich schön war, weil ich unglaublich auch dadurch profitieren konnte für meine Persönlichkeit, für das, was ich mitnehmen konnte. Ganz ehrlich, die Schmerzen, die ich erlebt habe auf der Flucht, konnte ich sehr schnell verarbeiten. Gott sei Dank, das schafft nicht jeder und das hat man glaubt auch immer, ich habe alles geschafft und dann taucht irgendwas wieder und man muss das wieder verarbeiten. Aber ich bin unglaublich viel, viel dankbar für das alles, was ich mitnehmen konnte, weil das hat dazu gebracht oder dazu geführt, dass ich heute bin, derjenige, der jetzt vor Ihnen sitzt und mit denen so redet. Also das Reisen und diese Reise hat viel, viel Positives in mir auch bewirkt.
Ich finde es spannend, dass wir gerade über diese Art des Reisens jetzt sprechen, gerade im Hochsommer, wo wir jeden Tag in den Nachrichten hören, dass die europäischen Flughäfen kollabieren. Da geht es dann um die klassische Urlaubsreise, die ja auch schön ist und die super ist. Aber es ist, glaube ich, man macht sich auch durchaus selbst zu wenig bewusst, was für ein Privileg es überhaupt ist, dass man eine Reise antreten kann. Das gilt also für weite Teile der globalen Bevölkerung überhaupt nicht. Und du hast es ja jetzt sehr schön geschildert, dass du die schrecklichen Sachen, die du sicher erlebt hast, gut verarbeitet hast. Aber der Umstand, dass du rausgekommen bist aus deinem angestammten Region, das ist das, was von der Reise letztendlich als Reise auch überbleibt. Und wenn man über Reisen spricht, da versteht auch jeder was komplett anderes. Und dieser, ich habe das Recht darauf zu reisen, nein, das hat man im Allgemeinen nicht als Weltenbürger, das hat man als Europäer. Und wir sind uns viel, ich nehme mich da gar nicht aus, man ist sich viel zu wenig bewusst, was das wirklich für ein Privileg ist, dass man einfach mit unserem europäischen Pass weltweit überall hinreisen kann. Das ist ja wirklich etwas, ich glaube, das macht man sich nicht, das kann man auch gar nicht wissen, wenn man die andere Seite nicht auch ein bisschen kennt. Und für viele meiner Kollegen und Kolleginnen, bei CARE ist ja auf der ganzen Welt tätig und wir arbeiten immer mit Menschen aus der jeweiligen Region. Die können zum Beispiel gar nicht nach Wien kommen. Selbst wenn ich sie einlade und einen Einladungsbrief schreibe, dann kriegen die genau für 48 Stunden die Einreise genehmigt, wenn überhaupt. Und dann geht's wieder raus. Also so wie wir oder wie wir jetzt als Österreicher oder EU-Bürger sagen können, ja, ich verbringe meinen Urlaub da und dann fliege ich dorthin und schaue mir das an. Ich glaube, du warst jetzt in der Wüste. Das ist schon ein Privileg mit einem europäischen Pass, oder?
Ja, unglaublich. Also Sie können sich vorstellen, ich war jetzt in einem arabischen Land 9 Jahre davor in Cannes, weil ich nicht reisen
durfte.
Wo warst
du denn?
Und in Jordanien.
In Jordanien.
Und das ist das Zynische, weil als Araber durfte ich nicht in die arabischen Länder. Als Österreicher, Europäer schon.
Mhm. Und wie war das jetzt?
Ja, unglaublich intensiv. Es war wirklich ein intensiver Moment. Also ich konnte nicht gleich realisieren. Ich stand am Flughafen in Wien mit dem roten Reisepass. Und das war so...
Was komisch oder was toll?
Ich weiß nicht. Es ist halt so... so einen Moment habe ich noch nie erlebt. Ich wusste nicht, wie ich emotional damit umgehe oder was... Also... Weil das für mich nie selbstverständlich war. Nie. Also nachdem ich nach Österreich gekommen bin und dann war ich vom Status her asylberechtigt und habe diesen Konventionsreisepass bekommen, dieses Reisedokument, dann konnte ich innerhalb Europa frei, außer England jetzt, oder? Und sonst musste ich immer ein Visum beantragen und das bekam ich nie. Also außerhalb EU. Und jetzt so überall, so einfach, dass ich so, ja, okay, jetzt reise ich da oder jetzt fliege ich da oder jetzt steige ich in den Bus und fahre, ich weiß nicht, oder mit dem Auto. Es ist sehr fremd. Es ist sehr fremd, was ich gar nicht kannte. Und es ist nicht selbstverständlich. Also das ist halt, also jetzt, wenn ich jetzt betrachte, ja, was wäre mit meinem syrischen Reisepass, den ich jetzt gar nicht besitze, dann kann ich nirgendwo hin. Ich kann vielleicht nach Sudan oder Malaysia, glaube ich. Aber sonst halt richtig schwierig, ja, es war unglaublich intensiv. Ich glaube, also, zynischerweise am Flughafen auch in Jordanien, da fragt mich, das war wieder die erste Begegnung, wieder mit Geheimpolizei. Sind nur Männer, man erkennt gleich Leute, die ihr Wert irgendwie, also, nicht spüren, nur durch ihre Macht irgendwie. Und da fragte mich, ob ich Tunesier wäre, weil ich Arabisch gesprochen habe. Und das hat mich so geärgert, weil ich habe meinen österreichischen Reisepass. Also ich bin Österreicher. Und als ich gesagt habe, nein, ursprünglich Syrer, dann war der Ton auf einmal ganz anderer. Weil ich war für ihn der Syrer und nicht mehr der Österreicher. Die Frage, die mir gestellt haben, sie haben den anderen, mit denen ich unterwegs war, gar keine einzige gestellt. Die klar europäisch aussehende Frau, Stempel und wirklich keine Antwort, keine Frage, bei mir schon.
Das sieht man, das ist diese berühmten Stereotype, die gibt es überall, die gibt es nicht nur in Österreich, in Europa, die gibt es überall und werden auch verwendet. Ja, der Autor, der Kabarettist, der neue Österreicher, oder? Ich glaube, es ist noch nicht so lange, oder? Dass du einen österreichischen Pass bekommen hast.
1,5 Monate, so ungefähr. Jetzt habe ich geschaut, mit 36 kann man sich für die Bundespräsidentwahl an kandidieren.
Also meine Stimme bekommst du, wenn du das tust.
Jetzt werde ich antreten, wirklich.
Ja, heute zu Gast im Care in Action Podcast der syrische Autor und Schriftsteller und Kabarettist Omar Hir Alanam. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir auch in Zukunft vielleicht was gemeinsam machen könnten, weil was wir alle machen sollten, alle Hörerinnen und Hörer, ich empfehle es wirklich, die Bücher zu lesen und kritisch zu lesen. Es ist wirklich wichtig, unterhaltsam und sehr unheimlich offen, so nehme ich Oma auch in unserem Gespräch wahr, wie er uns Österreicherinnen und Österreichern auf äußerst charmante Art und Weise den Spiegel vorhält. Und zum Abschluss möchte ich noch etwas sagen, worauf er auch kurz eingegangen ist, dass ihn alle Leute duzen. Und ich bin jemand, der nicht alle Leute duzt, und ich habe ihn nur geduzt, wie wir uns kennengelernt haben, weil er mich gleich geduzt hat, und ich bin ein gutes Stück älter und will dann auch natürlich nicht dastehen, naja, ich bin so formalistisch und sage jetzt Sie zu einem 31-jährigen Gast, ich bin also gut 20 Jahre älter, habe mir gedacht, gut, dann sind wir halt per Du, aber ich hätte Omar Hir Alanam niemals per Du angesprochen, wenn ich ihn kennenlernen würde, und aus Respekt, gerade weil ich die Bücher gelesen habe und auch weiß, ich kenne ihn natürlich nicht wirklich, ein Autor gewährt uns Einblick in seine Gedankenwelt, das ist was total Wertvolles, aber ich würde wirklich nie auf die Idee kommen, egal wen ich neu kennenlerne, die Person von mir aus per Du anzusprechen. Aber ich will natürlich auch nicht dastehen als die alte Österreicherin, die so konventionell ist, dass sie nicht auch per Du sein kann mit jemandem. Natürlich kann ich das, aber es hat einen Wert in unserer Sprache, und ich weiß, dass er den kennt, aber ich möchte nur zum Abschluss sagen, auch ich kenne diesen Wert des Sies und Dus, und ich sehe es als Privileg, dass wir in unserem Gespräch uns geduzt haben.
Das freut mich sehr. Danke, dass du das angesprochen hast. Und ich kann sehr auch per Sie sein eigentlich, aber ich war vor ein paar Monaten jetzt im April in Tirol, in St. Johann, für einen Monat, und habe schnell gelernt, das ich ging alle auf die Straße und grüß Gott, also so, ja, und sie grüß dich, servus, und sind alle einfach per Du, alle haben mich geduzt, und ich fand das als eine schöne Geste irgendwie, genau. Und die hat doch, ich kann voll Respekt schenken, indem ich auch Leute duze, absolut, weil ich trete nicht so nah, trotzdem mit Respekt. Absolut. Also vielen Dank, dass du das angenommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstoff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at.